herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus The Fantastic Four First Steps. Wir haben ja schon im Trailer gesehen, dass wir in eine 60er-Jahre-Welt entführt werden. Es ist Planet Erde 383 oder sowas.
824.
Oder 824, wie auch immer. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das eine andere Timeline ist. Ich denke so an Loki, an die Serie zurück. Und auf jeden Fall, es ist fast alles wie bei uns, aber nicht ganz so. NASA heißt zum Beispiel anders. Und es gibt auch nicht die ganzen anderen Superhelden, aber dafür gibt es diese Fantastischen Vier. Ich habe das als Kind tatsächlich immer gemocht, weil das die ersten Comic-Helden, also Superhelden im Comic waren, die ich gesehen habe, wo es nicht um einen einzelnen Helden ging, wie Spider-Man oder Superman oder so, sondern das war von Anfang an eben eine Gruppe, eine Familie. Zum Teil waren die ja auch dann miteinander verheiratet oder waren Geschwister. Es war so eine richtige Familie und das hat mir schon immer total gut gefallen, diese kluge, schöne Frau, die mächtiger war als alle anderen und diesen klugen Mann hatte, der immer alles rausgefunden hat. Und dieser feurige Typ, dieser Junge und der immer so ein bisschen unglückliche, mürrische Typ, der da nicht so richtig damit zurechtkam, dass man aus ihm einen Stein gemacht hat. Aber der natürlich sehr, sehr oft den Tag rettet. Das habe ich immer schon sehr, sehr gemocht. Und ich fand die Entscheidung, das konsequent in eine 60er-Jahre-Optik, also wirklich ohne Ausnahme einzubetten, passte sehr zu meinem Gefühl, das ich mit diesen Fantastic Four verbinde. Vielleicht soll ich mal ganz kurz erzählen, worum es geht. Weil wir haben die Fantastic Four, es wird gar nicht so groß, die Origin Story, die wird nur so halb im Nachklapp so ein bisschen. Das spart schon mal Energie, die man als Zuschauer später noch braucht. Stattdessen kommt natürlich der Silver Surfer, diesmal in einer etwas anderen Variante. Den kennen wir ja schon aus den anderen Verfilmungen und aus den Comics. Und dann ist er natürlich wieder der Bote eines Weltenzerstörers, Galactus. Fand ich immer einer der am interessantesten gestalteten Bösewichter. Ich mochte immer diesen Helm mit diesen Zacken. Das finde ich immer total beeindruckend. Der ist auch hier schön mit seinem Schattenwurf inszeniert, wenn der Schatten von Galactus schon über Manhattan sich dann ausbreitet. Und Galactus will das Kind von Sue Storm haben, weil er davon ausgeht oder weil er weiß, das ist irgendwie ein besonderes Kind und weiß der Teufel, was er darin sieht. Es geht also darum, opfern wir ein Kind für die ganze Welt? Und das ist natürlich ein super spannender Konflikt, der da aufgemacht wird. Ja? Sind wir bereit, einen von uns zu opfern für alle? Was natürlich dann zu unterschiedlichen Diskussionen und Demonstrationen und sonst was alles führt. Was alles ein bisschen anders wirkt, wenn die Leute 60er-Jahre-Klamotten tragen und alles drumherum. Halt eben, wenn es irgendwie zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung ästhetisch passiert und nicht zu unserer Zeit. Es ist ja ohnehin eine Welt, in der es keine Computer gibt, in der es keine Handys gibt. Eine vollkommen analoge Welt. Tom, wie hat er dir gefallen?
Also ich fand ihn ganz großartig. Es hat etwa eine Minute gedauert, da hat er bei mir angedockt gehabt. Macht mir auch den Einstieg natürlich total leicht mit dieser Besetzung, weil es gibt kaum Frauen, die in der Liga spielen, was Ausstrahlung und Präsenz angeht, wie Vanessa Kirby. Und da bin ich sofort dabei. Dann macht einen wundervollen Kunstgriff, indem man nämlich die ganzen Superschurken, die nach der Origin-Story, die nicht erzählt wird, in einer Art 30 Sekunden Best-of zusammenfasst. Den haben wir verhauen, den haben wir verhauen, mit dem haben wir uns geeinigt. Allein da ist der Ball schon ganz weit auf dem Spielfeld. Da hat er schon ganz viele Punkte gesammelt. Und dieses naive 60er-Jahre-Flair, was im Grunde genommen aus jeder Szene trieft, muss ich fast sagen, hat mich so mitgenommen, ist quasi wie eine Zeitreise in, ja, ich habe ja früher auch diese Heftchen Astounding gesehen und habe Terra Nova gelesen, wie das alles hieß. Das war für mich so auch eine Zeitreise in meine eigene Science-Fiction-Origin-Story, in meine eigene Vergangenheit. Da konnte er eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel falsch machen. Ich finde, die Geschichte ist nicht wahnsinnig originell, auch das Design ist nichts, was ich jetzt nicht in Teilen oder auch schon in weiten Teilen woanders gesehen hätte, aber in der Summe war es eine überzeugende Gesamtpackung. Was ich dem Film auch zugutehalten möchte, ist, dass er nicht nach billigen Gags geschielt hat. Das war so mit leichter Hand lächelnd daher erzählt. Da werden in die analogen Roboter irgendwelche Bänder reingeschoben, da wird gekocht, dabei gewitzelt. Es gibt immer eine Zeit, wo alle zusammen zum Mittag essen. Es ist sehr viel von dem, was man, wie soll ich sagen, mit der guten alten Zeit, so wie man sie sich gerne schön denkt, zu sehen. Und das sorgt für so einen Grundvibe, der mich auch ohne Silbernes Brett sehr gut hat durch diesen Film surfen lassen.
Ich finde, dass ja die Nostalgie nicht übertrieben wird. Also ästhetisch natürlich schon, aber es ist ja nicht so, dass das eine Welt ist, wie wir sie uns gerne wünschen, wie sie die gute Zeit, wie sie nie gewesen ist, sondern wir sehen ja schon gleich, dass die Menschen die gleichen Schwächen haben und die gleichen moralischen Probleme immer noch mit sich rumschlagen. Und es ist auch diese Welt ist nicht besser, auch wenn sie sehr viel knuffiger und niedlicher aussieht oft. Aber es ist tatsächlich so, die haben natürlich jetzt mit Vanessa Kirby und Pedro Pascal zwei Leute, die dir auch jeden beliebigen, super anspruchsvollen Film tragen würden, die auch für François Ozon einen Spielfilm machen könnten oder für wen auch immer. Und das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle, wo es auf die Gefühle ankommt, ist das natürlich was anderes. Ob der Wissenschaftler, der von Pedro Pascal gespielt wird, verzweifelt ist oder ob das jetzt irgendjemand ist. Ja. Es ist schon die Frage, ob man das dann zu Storm ist in sich eine völlig lächerliche, unglaubwürdige Figur. Alle diese Figuren sind total unglaubwürdig. Und dann ist es halt dann doch total wichtig, dass diese Schauspieler das halt auch ertragen können. Ich fand auch tatsächlich das Kind, Franklin, das Baby, total
knuffig, total süß, ja.
Wo kriegen die so ein
gut Computer an?
Keine Ahnung. Das glaube ich nicht wirklich. Nee. Aber ja. Nein. Ja, also ich war auch am Ende nicht so wirklich überrascht. Das ist jetzt auch, es geht ein bisschen hin und her, aber am Ende weiß man schon so ein bisschen, worauf es hinausläuft. Und ja, man hat schon das Gefühl, das kann es aber jetzt nicht gewesen sein. Also jetzt wollen wir eigentlich gerade in dieser Zusammensetzung gerne noch mehr, weil das fühlt sich so ein bisschen schon an wie so eine Ouvertüre. Also da kann es noch andere große Abenteuer geben und ich hoffe, dass sie da noch was machen.
Ja, der erste Bösewicht ist abgefertigt mit eigentlich, wie ich finde, ziemlich viel Zerstörung auch. Das ist so ein bisschen für mich ein ganz klitzekleiner Wermutstropfen. Es wird wieder sehr viel anstatt in Schutt und Asche gelegt.
Aber es werden die Menschen vorher evakuiert, bevor es diesen Godzilla-Moment gibt.
Du nimmst mir das Wort von meiner gelben Zunge. Ja, also was für mich halt auch eine große Anziehung hatte, ist dieses auf wirklich hohem Niveau glaubwürdig gespielte Knistern zwischen Vanessa Kirby und Pedro Pascal. Das funkt. Auch als es dann zum Streit mal kommt in der Happy 60s-Welt der blonden Frau und des gut aussehenden Mannes. Also das ist für mich ein viel stärkerer Motor als so eine Geschichte. Natürlich, ich nehme das sehr, sehr gerne und dankend dieses Eye-Candy, das wieder mal was ein bisschen Besonderes darstellt und die Marvel-Welt um wieder eine Farbe bereichert. Aber dass die Figuren und dass diese Family-Geschichte eigentlich so rund läuft, die sich immer gegenseitig aufziehen und auch so ihre kleinen Problemchen, natürlich keine wahnsinnigen Gräben tun sich da auf, ihre Problemchen miteinander haben, das ist eigentlich für mich eigentlich immer der Motor für eine gute Geschichte und das läuft sehr rund.
Wie viele Punkte geben wir diesen Fantastischen Vier? Nachdem wir ja echt so viele vergurkte oder auch nur, sag mal, halbwegs erträgliche, aber manchmal auch unerträgliche Verfilmungen dieses Stoffes schon gesehen haben.
Also ich würde dem Design tatsächlich glatte 10 Punkte verpassen. Auch Vanessa Kirby und Pedro Pascal. Die Geschichte liegt bei mir eher so auf der 7-Punkte-Linie. 10 und 10, 20, 27, sagen wir mal so insgesamt 8 Punkte für das Gesamtwerk, Gesamtkinoerlebnis, ja.
Ich glaube, es muss auch ein bisschen Punkte für den Mut geben, das so konsequent durchzuziehen. Das ist jetzt die 37. Folge dieser Kinoserie. Ja. Und es ist Ihnen wieder etwas, also zumindest in der Art und Weise, wie Sie es dargestellt haben, wieder was Neues eingefallen. Und ja, da gebe ich auch gerne 8 Punkte dafür. Vielen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.
Distribuiert uns.